Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben, schrieb die US-amerikanische Schriftstellerin Joan Didion. Wir können uns, könnte man hinzufügen, überhaupt nur über uns selbst verständigen, indem wir Geschichten erzählen. Die Frage ist nur, welche. Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer fordert in ihrem aktuellen Buch dazu auf, mutmachende Geschichten zu erzählen, mehr dazu gleich. Und auch das macht Mut. Wir stellen Ihnen in den nächsten Tagen gelungene Projekte aus dem Kulturleben vor. Und wir schauen in die größte Privatsammlung der Schweiz. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Wir beginnen diese Sendung auf dem Schlachtfeld, vordergründig auf dem vor der Stadt Troja, aber der eigentliche Kampf wird in Heinrich von Kleists Drama Penthesilea in der Liebe ausgefochten. Die Königin der Amazonen verliebt sich in Achilles, den sie am Ende, so will es die Doxa ihres Volkes, umbringen wird. Dass sie sich Achilles selbst aussucht, ist allerdings gegen die Regeln. Die Schauspielerin Sandra Hüller hat die Amazonenkönigin 2018 am Bochumer Schauspielhaus in einer vielgelobten Inszenierung gespielt. Jetzt führt sie am Neuen Theater in Halle selbst Regie, in einer Bearbeitung des Stoffes von Mardi, einer französischen Autorin, unter dem Titel Penthesileas. Michael Lages war bei der gestrigen Premiere.
Nochmal Krieg um Troja.
Die Geschichte jener Begegnung zweier Menschen im Krieg, des Heerführers Achill und der Amazonenkönigin Penthesilea, ist tatsächlich nur der Impuls für das, was Marie de Lasserre oder eben Mardi im Hier und Heute diskutieren will.
Die Geschlechter zerreißen sich.
Stereotypen werden versammelt, wie sie den Kampf der Geschlechter geprägt haben seit ewigen Zeiten und bis heute, aber nur um sie endgültig zu verabschieden. Die Geschichte der Penthesileas, der vielen Frauen also, entwickelt sich sehr schnell zum Spiel mit einer Utopie. Wie wenn die Generationen nach uns es schaffen würden, dass männliche und weibliche Prinzipien einander ernsthaft durchdringen, etwa so, als wenn Haut auf Haut gelegt wird und die Zellen miteinander verschmelzen könnten. Und wie wenn in diese große Kommunion menschlicher Wesen dann auch noch Tiere und Pflanzen einbezogen werden könnten, also alles, wirklich alles, was lebt. Die französische Dramatikerin, 1980 in Brest geboren und in der literarischen Szene der französischen Nachbarinnen und Nachbarn seit langem eine feste Größe, will in der Überschreibung von Kleists Penthesilea-Geschichte tatsächlich niemanden und überhaupt nichts ausschließen von der großen Vereinigung.
Wir wird Körper, Menge, Vegetation, Stadt. Wir ist da. Weder Mann, weder Frau, weder Volk.
Da nimmt sich Mardi natürlich wirklich sehr viel vor. Wie ließe sich das auf der Bühne darstellen, ohne bloß ein Spiel der Gedanken und Träume zu bleiben, ohne Papier und Pamphlet pur zu sein? Die Inszenierung von Sandra Hüller und Tom Schneider wählt einen erstaunlichen Weg und setzt der abstrakten Energie des Textes die Abstraktionen von Bühne und Spiel entgegen. Die 12 Schauspielerinnen und Schauspieler vom Ensemble des Neuen Theaters in Halle, 7 Frauen und 5 Männer, sitzen zu Beginn vor der ersten Reihe des Publikums und sprechen Texte, auch die von der ewigen Wiederkehr des Krieges um Troja, vom Blatt und ins Mikrofon. Auf der Bühne ist dabei schon der Raum zu ahnen, den Nadia Sophie Eller entworfen hat, eine sehr realistische, sehr gut ausgestattete Küche. In 80 Spielminuten werden sich die Darstellerinnen und Darsteller immer öfter in diese Küche hineinbegeben und die Fantasie der Autorin dorthin mitnehmen. So bleiben zwei Begegnungen immer parallel. Die Gedanken über Geschlechter und andere Kämpfe der Geschichte und deren erreichbares Ende und die Rituale des Alltags in der Küche. Irgendwann treibt die sehr fein organisierte Choreografie das Kollektiv der Spielenden wie eine kleine Menschmaschine voran, treibt sie in gut erkennbare Wiederholungen hinein. Und wenn etwa einer der Spieler zur Trompete greift, wird klar, dass jetzt die neue Runde beginnt. Generell ist der Abend enorm musikalisch grundiert. Sowohl Moritz Bossmann als auch Tom Schneider sind Musiker. Sandra Hüller bindet diese Musikalität in Text und Ton des Ensembles. Und im Finale, wenn die Utopie vom Zusammensein aller mit allen und allem ausformuliert ist, ist in der Küche dann auch die Suppe fertig gekocht. Das Ensemble hat Tische und Stühle quer in den Theatersaal gebaut und lädt uns, das Publikum, zum gemeinsamen Essen ein. Das ist nun keine wirklich ganz neue Idee, führt aber die Abstraktionen des Abends zueinander. Und wir, die wir Lust aufs Suppelöffeln haben, sollen uns möglichst als Mittel zum Zweck empfinden für jene Transformation, die die Autorin für unverzichtbar erklärt und überlebenswichtig.
Es wird eine Transformation. Eine notwendige.
Eine lebenswichtige.
Es wird.
Nilassers Träume haben gelegentlich die Tendenz, ein wenig neblig vor sich hin zu wabern, aber die Arbeit vom Farn-Kollektiv mit dem sehr eindrucksvollen Ensemble in Halle fängt diesen Nebel wieder ein und entlässt uns durchaus ein bisschen ermutigt. Das ist doch schon mal was.
Penthesilias, eine Bearbeitung des Dramas von Heinrich von Kleist am Neuen Theater in Halle, von Mardi in einer Inszenierung von Sandra Hüller. Noch vor 60 Jahren war das Ruhrgebiet so dreckig, dass es an einigen Tagen kaum hell wurde. Ruß, Staub und Asche legten sich über den Industrieballungsraum. Weiße Wäsche wurde schwarz, kaum hing sie draußen. Menschen starben am Smog. Der sogenannte Strukturwandel hat aus stinkenden Flüssen saubere Gewässer gemacht, aus stillgelegten Zechen Kulturorte. Und überhaupt ist es erstaunlich grün in Bochum oder Essen. Vom Industriestandort zur Wissensregion. Diese Geschichte ist auch ein gutes Beispiel für die Klimapolitik, die allerdings 10 Jahre nach dem Pariser Abkommen wegen der vielen globalen Krisen kaum noch sichtbar ist. Die Klimaschutzaktivistin und Publizistin Luisa Neubauer, Mitbegründerin der deutschen Fridays for Future-Bewegung, schreibt gegen diese Ignoranz in ihrem kürzlich erschienenen Buch »Was wäre, wenn wir mutig sind?« an, auch weil sie selbst nicht an der Realität verzweifeln will. Ich habe sie gefragt, was ihr Mut gegen das Verzweifeln gibt.
Ja, ich glaube, man muss erst mal anfangen mit einem großen Missverständnis über das, was Mut ist und was Mut leisten kann. Mut heißt nicht, dass es keinen Gegenwind gibt oder dass es nicht hart ist. Also Mut ohne Gegenwind ist gute Laune. Das ist schön, das wünsche ich allen Leuten. Aber oftmals gibt es ja den Gegenwind. Mut heißt auch nicht, dass alles gut wird. Das ist naiver Optimismus oder irgendwelche Heilsversprechen, die nicht eingehalten werden. Mut heißt, loszulegen, obwohl es hart ist und gerade weil man weiß, dass man nicht zwangsläufig gewinnt. Mut heißt dementsprechend nicht nur die Kraft aufzubringen, etwas zu tun, sondern es heißt auch anzuerkennen, vielleicht werde ich noch Kraft brauchen, dann mit einem Rückschlag umzugehen. Und was mir Mut macht oder woher ich meinen eigenen Mut nehme, ist aus der Erkenntnis, dass letztendlich ich in dieser Gegenwart lebe und wir alle in dieser Gegenwart leben, weil Menschen vor uns mutig waren, gegen alle Widerstände und es geschafft haben, eine Gegenwart zu schaffen, die in so vielen Bereichen zumindest ja utopisch ist im Vergleich zu dem, was vor 100 oder 200 Jahren hier los war.
Sie haben gerade die Utopie angesprochen. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt, weil die Utopie im Moment keine besonders gute Lobby hat, um es mal so auszudrücken. Es fehlen, es fehlt tatsächlich an sowas wie positiven Entwürfen für eine Zukunft. Das war auch schon mal anders. Das war auch schon mal in der Politik anders, zum Beispiel in den 70er Jahren. Was müsste denn passieren, damit wieder Raum eigentlich für Utopien geschaffen wird?
Ja, das ist ein guter Punkt. Und auch da, denke ich, lohnt es sich in gewisser Weise bei Donald Trump anzusetzen. Denn das Konzept Trump, auch das Konzept Musk oder selbst Weidel ist ja, dass sie mit ihren andauernden kleinen Strohfeuern, die sie überall auslösen, dass sie unsere vollständige Aufmerksamkeit für sich in Anspruch nehmen können. Dass wir nur damit beschäftigt sind, ihnen und ihren Geschichten und ihren Erzählungen und ihren Lügen nachzueifern, dass wir morgens beim Aufstehen schon das Gefühl haben, wir haben irgendwas verpasst. Wir müssen jetzt erstmal das Handy rausholen und nachscrollen, was alles passiert ist. Das sorgt dafür, dass in gewisser Weise sie unsere Aufmerksamkeit kontrollieren und wir irgendwann aufhören, darüber nachzudenken, wofür denn wir eigentlich einkämpfen. Was ist das, wozu wir Ja sagen, wenn wir nicht nur die ganze Zeit Nein sagen zu Rechtsradikalismus und Klimazerstörung? Wir brauchen den Blick für das Hoffnungsvolle und das Verheißungsvolle natürlich in der großen Politik, die sich darauf besinnt, worauf wir eigentlich hinwirken. Das ist ja eine Dramatik der Jetztzeit, dass Diese Selbstverständlichkeit von einer Geschichte, die sich ins Gute wandelt und einer Zukunft, die irgendwann etwas Besseres bringt, vollständig auf dem Kopf steht. Und das ist ja eine Existenzkrise, die wir, glaube ich, noch gar nicht so umfassend begriffen haben. Aber dieser Blick für das Hoffnungsvolle und das Verheißungsvolle, das kann man eben auch in jedem einzelnen Gespräch, was wir im Alltag führen, üben. Weg von dem, was wir alle schlimm und gruselig finden, das muss auch besprochen werden. Aber es braucht in diesen Gesprächen auch Platz für das, was uns gerade Mut macht, wo wir gerade was Schönes gelesen haben, wo wir einen unwahrscheinlichen Erfolg erfahren haben, den man weitererzählen sollte. All das hilft schon, unser Bewusstsein wegzulenken vom Diktat der Rechtsradikalen und der Zukunftszerstörer und mehr dorthin, wo wir wieder Autonomie darüber haben, wofür wir eigentlich leben.
Es geht ja auch im Prinzip darum, Geschichten anders zu erzählen, weil Sie gerade Donald Trump genannt haben, der mit seiner Make America Great Again, ja, mit diesem Diktum doch einigermaßen erfolgreich ist, könnte man ja sagen, okay, vielleicht kann man diese Geschichte vom Erfolg, vom Wohlstand auch anders erzählen. Was würden Sie da vorschlagen?
Viele dieser Hoffnungserzählungen des 20. Jahrhunderts, muss man ja ehrlicherweise sagen, so haben sie es nicht so weit gebracht, beziehungsweise haben überhaupt nicht das erreicht, wofür sie in die Welt gesetzt wurden. Wohlstand für alle heißt ja übersetzt auf die Welt mehr Klimazerstörung, mehr Ungleichheit, mehr Ausbeutung als in vielen Jahren zuvor. Fortschritt durch Technologie heißt, Menschen wie Elon Musk machen auf einmal die Regeln für wie wir als Gesellschaft und im Internet zusammenleben. Was aber, ich glaube, gerade jetzt eine hohe Aktualität hat, ist etwas wie ein gelebter Respekt, den wir untereinander leben, aber auch über die Kontinente. Also die Idee, dass wir einander und unsere Lebensgrundlagen so behandeln, dass wir uns ernsthaft in die Augen gucken können, wohl wissend, dass wir uns nicht um jede zweite Ecke gegenseitig ausbeuten. Respekt aber auch für zukünftige Generationen und deren Recht, wirklich ja festgeschriebenes Recht, auf einem intakten Planeten leben zu dürfen. Aber vielleicht auch Respekt für das, was viele Menschen jeden Tag leisten und schaffen und in die Welt setzen. Nicht nur für sich selbst, sondern für die vielen, vielen anderen Menschen, die davon auch profitieren könnten. Und das ist ja interessanterweise so eine ganz alte Tugend. So Respekt und Anstand, das ist ja etwas, was man von seinen Großeltern
irgendwie gelernt hat. Man könnte fast sagen, konservative Tugenden.
Ja, genau. Und ich finde, das ist doch eigentlich ein schöner Gedanke, dass es gar nicht darum geht, das Rad neu zu erfinden, sondern vielleicht sich auch noch mal mehr darauf zu besinnen, was zurzeit ein bisschen aus dem Bewusstsein gerutscht ist, was wir schon mal anders gut geübt hatten, was wir vielleicht auch uns in uns wieder selbst mobilisieren können.
Gehört dazu vielleicht auch, den Begriff des Wohlstands anders zu definieren, also so, dass er trotzdem attraktiv bleibt. Also Wohlstand könnte ja auch sein, dass man zum Beispiel mehr Zeit hat. Zeit wird ja auch gebunden durch Konsum, der wiederum oft auch Emissionen verursacht. Wieso schaffen wir es nicht, das sozusagen anders positiv zu besetzen?
Ja, erstmal muss man sagen, weil es wahnsinnig starke Lobbys gibt, die uns jeden Tag erzählen wollen, dass echter Wohlstand heißt, so viel und so blindlings zu konsumieren, bis uns die Lebensgrundlagen vollständig um die Ohren fliegen und wir nichts mehr haben, auf dem wir noch leben können. Ich finde das keinen besonders inspirierenden Wohlstandsbegriff. Und ich glaube, viele Menschen, wenn sie in sich reinhören, merken auch, natürlich brauchen wir sagen das Wesentliche zum Leben, aber darüber hinaus gibt es ja noch sehr, sehr viel, was ein Leben tatsächlich reich und glücklich macht. Da sind Menschen wie meine Großmutter, Stimmen, die mich immer wieder daran auch erinnern. Meine Großmutter ist mittlerweile 92 Jahre alt und hat eine große Bibliothek, kommt auch in meinem Buch, was wäre, wenn wir mutig sind, sehr prominent vor. Und sie guckt sich immer wieder um und sagt, ist das das Leben, wofür so viele Generationen gekämpft haben, oder ist da nicht noch etwas anderes, was vielleicht uns tatsächlich glücklicher und freier und sicherer macht? Und da ist das Konzept Zeit, das Konzept Miteinander, das Konzept Beziehungen leben und Beziehungen führen auch zur Welt natürlich entscheidend. Aber um dahin zu kommen, und das ist, glaube ich, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, reicht es nicht, sich irgendwie wohlweisliche Ratschläge zu geben und nochmal eine Stunde Yoga zu buchen, sondern da müssen wir genau dorthin gucken, wer profitiert eigentlich davon, dass wir Wohlstand so interpretieren, wie wir es gerade tun. Und das sind eben große Lobbyinteressen, das sind große Politikinteressen, das sind richtig gute, milliardenschwere Interessensgruppen, die gerade alles dafür geben, jeden Kubikzentimeter unserer Aufmerksamkeit für sich in Anspruch zu nehmen und jeden Tag mehr vor Bildschirmen zu fesseln und uns jeden Tag auch ein bisschen weiter einzureden, dass wir ja nichts verändern können, weil wir sind nur so klein. Das Beste, was wir gerade machen können, es noch mal ein bisschen weiter so zu tun, als wäre es alles nicht so schlimm nach uns die Sintflut.
Um noch mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, Frau Neubauer, müssen wir vielleicht den Begriff Mut auch anders definieren?
Also wir leben in einer Zeit, die sich für viele Menschen, glaube ich, existenziell anfühlt. Das ist eine Krisenhaftigkeit, die wir lange so nicht erlebt haben. Und ich würde vorschlagen, dass wir, was Mut betrifft, einmal das Verb anpassen. Kann ich mutig sein, war eine Frage, die man sich lange stellen konnte. Und ich glaube, die Frage der Zeit ist, müssen wir nicht alle etwas mehr mutig sein? Das gilt auch für das Gewinnen. Es geht nicht mal nur darum, dass wir die Welt ein bisschen besser machen können, sondern gerade jetzt stehen wir vor der großen Frage, wie schaffen wir es zu gewinnen gegen die Zerstörung, gegen diejenigen, die alles um sich herum kurz und klein schlagen können für ein ganz bisschen mehr Profit. Das ist eine große Verantwortung und ein großer Druck, der auf uns lastet, aber es ist auch eine gewaltige Chance für uns, einmal unsere Prioritäten zu hinterfragen und sich nochmal anders der Zukunft zu stellen.
Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin und Autorin des Buches »Was wäre, wenn wir mutig sind?« über mehr Mut für den Klimaschutz. Ein Glitch, das ist eine Störung oder eine Panne. Benutzt wird das Wort oft im Zusammenhang mit digitalen Defekten, Bildverzerrungen zum Beispiel. Es ist also vermutlich als sympathische Selbstironie zu verstehen, wenn sich ein queer-feministischer Buchladen Glitch nennt. Sowohl mit Blick auf die kriselnde Buchbranche als auch auf die angesprochene Kundschaft. Im Münchner Stadtteil Schwabing wird Glitch ehrenamtlich als gemeinnütziger Verein geführt und ist damit durchaus erfolgreich.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Begonnen hat der Buchladen als Deutschlands erste Frauenbuchhandlung. Unser Bayern-Landeskorrespondent Tobias Krone hat Glitch besucht.
Mal eben so einen Buchladen übernehmen, aus gesellschaftspolitischer Überzeugung. Das hatten sie sich einfacher vorgestellt.
Also es hat bei uns angefangen mit dem Kartenlesegerät, einen Tag vor der Eröffnung, dass wir eigentlich nicht wussten, ob wir es zur Eröffnung tatsächlich zum Laufen kriegen. Und wir auch hier saßen vor unserem ganzen Warenwirtschaftssystem und dachten so, Wahnsinn, also es ist halt wirklich ein Ausbildungsberuf. Was haben wir uns dabei gedacht?
Mitgründerin Stine, beruflich als Künstlerin und Kunstvermittlerin in Museen tätig, sitzt am runden Tisch mitten im Glitch, dem queer-feministischen Buchladen. Es gibt weiße Buchregale, nicht überladen, aber auch viel Platz zum Sitzen. Der Name Glitch kommt aus der Computersprache und heißt so viel wie Fehler im System. Mitgründer Sebastian erforscht an der Technischen Universität Innovationen und erläutert die Idee dieser speziellen Buchhandlung.
In München gibt es ganz viele tolle Sachen, die passieren, aber es ist jetzt irgendwie auch kein Ort, der so aus allen Nähten platzt mit solidarischen, kommerzfreien, politisch engagierten Räumen. Da gibt es schon noch Luft nach oben.
Ja, es ist erlaubt, hier nichts zu kaufen und einfach nur Zeit zu verbringen. Kaffee gibt es auch. Eine solche Betriebsform funktioniert nur mit einem Vermieter, der die Miete nicht erhöht. Und nur über ein Kollektiv. Das ist inzwischen auf 60 Menschen angewachsen, die ehrenamtlich Ladenschichten übernehmen. Das hat sofort die Anerkennung Andrea Golbachs gewonnen.
Ich habe mir gedacht, wow, sind die mutig.
Die Mitsechzigerin hat hier bis vor 2 Jahren ebenfalls mit Kolleginnen zusammen 48 Jahre lang den ersten Frauenbuchladen in Deutschland betrieben.
Natürlich müssen die ihre festen Unkosten irgendwie reinwirtschaften. Aber sie sind nicht so umsatzabhängig, wie wir es waren. Und das macht natürlich in der Gestaltung sehr frei.
Der Frauenbuchladen sei damals notwendig gewesen. Nicht nur wegen der vielfach marginalisierten Literatur von Frauen, sondern auch als Treffpunkt der linken Frauenbewegung und als geschützter Ort.
Weil wir die erste Möglichkeit waren, für Frauen über das, was sie stark bewegt, anonym zu sprechen. Das überhaupt erstmal auszusprechen, mein Mann schlägt mich.
Auch heute ist dieser Laden ein Ort, um bei sensiblen Fragen Hilfe zu bekommen, erzählt Sebastian vom Glitch.
Es ist irgendwie eine Mutter hier reinkam, die Unterstützung gesucht hat, weil ihr Sohn gerade als queer rauskam oder in eine Transition gehen wollte. Und da stand zufällig eine andere Person hier im Laden, die das schon durchlaufen hatte, deutlich jünger, so aus der Generation von ihrem Sohn, glaube ich. Und sind die dadurch ins Gespräch gekommen. Und solche Orte muss es halt auch erstmal geben. Und wenn es über Literatur passiert, dann umso besser.
Heutige queer-feministische Ansätze unterscheiden sich deutlich von der zweiten Welle der Frauenbewegung ab Ende der 60er Jahre. Bücher von Alice Schwarzer sind hier nicht vertreten. Glitch-Feminismus denkt andere Identitäts- und Diskriminierungsformen mit.
Das heißt, dass man um so Fragen von Rassismus oder Arbeitsgerechtigkeit oder Einkommensverteilung nicht drumherum kommt.
Man findet im Glitch viel zu postkolonialer Theorie oder Literatur von deutschen AutorInnen mit nicht-deutschen Namen. Kinderbücher mit nicht-weißen Kindern, aber auch queere Fantasy. Kritische Aspekte in Büchern diskutiert eine eigene Arbeitsgruppe. Insgesamt will das Glitch die linke Gegenwart möglichst breit abdecken. Auch heikle Themen. Hier gibt es sowohl Lesungen zum Holocaust-Gedenken als auch einzelne Bücher zur Situation Palästinas, die allerdings auf einem Thementisch zum Ramadan, Kollektivmitglied Sedie, erklärt.
Das heißt, die ganzen Bücher, die in dieser Auswahl sind, sind halt Länder, die zum Beispiel ein bisschen overlooked sind. Also wenn wir jetzt über Sudan reden, über Palästina, hier oben haben wir die Uiguren oder die kurdische Gesellschaft, Minderheit.
In einer Zeit der Spaltungen, auch innerhalb der Linken, möchte der queerfeministische Buchladen das Gemeinsame betonen. Und dazu gehört für Glitch auch, dass Männer mitmachen dürfen.
Wir finden es total toll, wenn auch männlich gelesene Personen interessiert sind am Feminismus. Ich habe das Gefühl, es könnte sogar noch viel mehr sein. Der Feminismus würde davon nur profitieren. Und ich glaube, diejenigen, die dann auch in den Laden kommen, die haben auch schon ein bestimmtes Bewusstsein für die Probleme. Und dementsprechend mussten wir da jetzt gar nicht moderieren oder sonstiges.
Ein queer-feministischer Buchladen namens Glitch in München, ein Beitrag von Tobias Krone. Das Sammeln ist eine zutiefst menschliche Tätigkeit. Briefmarken, Matchbox-Autos, Uhren, Vinyl oder Kunst, alles lässt sich anhäufen, bis es keinen Platz mehr gibt. Aus der Sammlerwut großer Herrscherhäuser sind die Wunderkammern entstanden, die Vorläuferidee der heutigen Museen. Jeder Einzelne kann mit seinen persönlichen Interessen eine Sammlung anlegen, auf die er oder sie seine Identität baut. Auch der 2018 verstorbene Schweizer Milliardär Bruno Stefanini hat gesammelt. Er hinterließ rund 100.000 Objekte, darunter wertvolle Gemälde, aber auch Skurriles und Banales. Es ist eine der größten Privatsammlungen weltweit, die im Keller eines Hochhauses in Winterthur lagert. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl hat Stefaninis Wunderkammer besucht.
Wir sind ganz unten im Sulzer Hochhaus, dem höchsten Gebäude von Winterthur in der Schweiz. Drittes Untergeschoss, Neonlicht, Betonwände.
Im dritten Untergeschoss sind rund 10% der Sammlung von Bruno Stefanini, also der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte.
Severin Rueck ist Historiker. Er leitet die Sammlung von insgesamt 100.000 Objekten, die Bruno Stefanini bis zu seinem Tod 2018 zusammengetragen hat.
Man muss sich vorstellen, es ist eine Sammlung, die ist so 10.000 Jahre europäische Kulturgeschichte. Und da haben wir High and Low Culture.
Was das heißt, zeigt sich, als der Sammlungsleiter im Hochhauskeller den ersten Lagerraum aufschließt. Schummrig beleuchtet von den Neonröhren an der Decke sitzt da ein dicker, Buddha-ähnlicher Orang-Utan, umgeben von Napoleon III., nackten, eng umschlungenen Liebespaaren, einer monumentalen japanischen Geisha und vielen weiteren Figuren aus Bronze, Marmor, Stein oder Eisen.
Skulpturen aller Art. Es ist wirklich die ganze Bandbreite von sakralen Skulpturen, von Alltagsgegenständen, von Bauelementen hin zu springenden Delfinen da hinten. Also wirklich von sakralen Skulpturen bis zu leicht schlechtem Geschmack findet sich hier alles.
Bruno Stefanini, Sohn italienischer Einwanderer, der in der Schweiz mit Immobiliengeschäften reich geworden war, war ein unersättlicher Sammler. Er kaufte Werke bekannter Künstler wie Giacometti, Hodler, Böcklin oder Segantini, die heute zum Teil als Leihgaben in Museen hängen, und eben auch sonst so ziemlich alles, wie sich beim Rundgang durch den Winterthurer Hochhauskeller zeigt.
Da haben wir Kachelöfen, da hat es Deckenleuchten. Wir haben, glaube ich, über 90 Priestergewänder. Wir haben, glaube ich, rund 900 Kleider. Und wahrscheinlich eine der größten Bananenkistensammlungen der Schweiz.
Denn der leidenschaftliche Sammler Stefanini war ein Messi. Er ging nicht gut mit seinen Schätzen um. Bis zu seinem Tod hortete er sie wild durcheinander oder eben in Bananenkisten, im Hochhauskeller und anderen Räumen seines Immobilienimperiums, zu dem auch 4 Schlösser gehörten. Eine Erklärung für die Nachlässigkeit hat auch Sammlungsleiter Rueck nicht.
Nee, weiß ich nicht, kann ich wirklich nicht beantworten. Wir waren einfach froh, dass wir, und das muss man Bruno Stefanini lassen, dass wir die Ressourcen hatten, das im Nachgang besser zu machen.
Schon zu Lebzeiten gründete Stefanini die Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, kurz SKKG, die sich aus den Mieteinnahmen seiner Immobilien finanziert. Seit Jahren sind nun Severin Rueck und sein Team dabei, die Sammlung zu sichten, zu säubern und zu katalogisieren. Die Herkunft vieler Objekte muss geklärt werden. Eine von der Stiftung beauftragte unabhängige Provenienzforschungskommission verdächtigt bereits 3 Gemälde von Hodler, Böcklin und Segantini als NS-Raubkunst und prüft, ob es Ansprüche von Erben der früheren Besitzer gibt. Bei anderen Dingen geht es darum herauszufinden, ob sie tatsächlich den historischen Mehrwert haben, den Bruno Stefanini beim Kauf zu erwerben glaubte. Keine Zweifel gibt es da bei einem Schreibtisch von John F. Kennedy.
Auf dem der Atomsperrvertrag unterzeichnet wurde. Da muss man sagen, da hat er ein gutes Schnäppchen gemacht.
Aber wie ist es mit dem angeblichen Nachthemd von Sissi? Hat darin jemals tatsächlich die österreichische Kaiserin geschlafen? Oder was ist mit diesem Stock hier?
Ist das jetzt einfach ein Spazierstock oder ist das der Spazierstock von Nietzsche?
Also ist der Stock irgendwie philosophisch oder banal?
Es ist ein Spazierstock, aber halt von Nietzsche.
Aber von Nietzsche, genau.
Die ganz große Frage aber, die sich den Nachlassverwaltern von Bruno Stefanini stellt, ist die: Was ist die Zukunft dieser Wunderkammer?
Wo liegt das Potenzial dieser Objekte? Also das sind sicher Fragen, die einfach leider nicht so trivial sind. Und da werden wir in den nächsten Jahren uns stark damit beschäftigen, was ist eigentlich der Kern der Sammlung und wie gehen wir damit um?
Über die etwas chaotische Sammlung im Nachlass des Schweizer Sammlers Bruno Stefanini berichtete Katrin Hondel. Der Komponist Peter Ablinger ist tot. Adalbert Zinjavski erinnert in den Kulturmeldungen an ihn.
Peter Ablinger war Gründer und langjähriger Leiter des Ensembles Zwischentöne und des Festivals Klangwerkstatt. Der in Österreich geborene Musiker lebte seit Anfang der 80er Jahre in Berlin und war freischaffender Komponist. Sein frühes Grafikstudium hat ihn zeitlebens inspiriert, sagte Ablinger.
Dieses Denken der bildenden Künstler, das ist irgendwie doch nochmal ein anderes als das Denken der Komponisten. Und da habe ich das Gefühl, da konnte ich sehr viele Elemente einbringen in die Musik, Elemente, die in der Musik von sich aus nicht richtig vorhanden waren.
Peter Ablinger hinterlässt ein breites kompositorisches Werk, von kammermusikalischen Stücken über elektroakustische Aufnahmen bis hin zu installativen Arbeiten. Sein konzeptioneller Ansatz war kompromisslos und hat mitunter die Wahrnehmungsfähigkeit herausgefordert. Ablinger versuchte, durch Reduktion und Verdichtung die Daseinsformen von Musik zu verändern. Schon jung war er angetrieben von der Idee, Sprache in Klang zu übersetzen. Das gelang ihm mit großen Zyklen, wie beispielsweise Voices and Piano.
John told me that I should write a little bit and then copy it. And as I'm copying, I get close to the material. I see what I'm doing.
In diesem Liederzyklus Voices and Piano hat Peter Ablinger historische Persönlichkeiten porträtiert, unter anderem Bertolt Brecht, Orson Welles, Hanna Schegüller oder wie hier zu hören, Morton Feldman. Das phonorealistische Porträt von US-Komponist Feldman hören wir jetzt. Peter Ablinger verstarb in der Nacht auf Donnerstag in Berlin. Er wurde 66 Jahre alt. Die Berliner Akademie der Künste, die auch das Peter-Ablinger-Archiv verwaltet, würdigte ihn mit den Worten: Er war ein Künstler, der genau wusste, was er wollte. Wir vermissen diesen außergewöhnlichen Menschen schmerzlich. Seit 1987 stehen Venedig und seine berühmte Lagune auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Doch die italienische Stadt ist nicht nur von Wasserfluten bedroht, sondern auch von Touristenströmen. Um den Massentourismus in den Griff zu bekommen, erhebt Venedig ab heute wieder ein Eintrittsgeld, im Gegensatz zu 2024, aber an mehr Tagen im Jahr und mit einem Ticketpreis von 10 Euro das Doppelte. Kritiker der Maßnahme bemängeln unter anderem eine fehlende Höchstgrenze an Tagestouristen. Die Einführung der Gebühr sei für die Stadt lediglich ein Mittel, um Geld zu verdienen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Adalbert Zinjavski. Karfreitag in Jerusalem und Ostern in Kiew. Das sind zwei Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.